SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
Alleinerziehende Mütter haben das größte Risiko, bei Trennung, Arbeitsunfähigkeit oder im Alter arm zu werden.
Es ist ein niedriger Job, der gering bezahlt wird. Dann sind sie abhängig vom Staat. So habe ich mein Leben gelebt, bis mein Kind fast erwachsen ist.
Aber nicht nur sie. Die Mehrheit aller erwerbstätigen Frauen kann sich mit dem eigenen Einkommen nicht langfristig absichern. Das hat der DGB ausgerechnet und mit dem Thema steigen wir ein in unsere Folge zu Equal Pay Day und Weltfrauentag, in der wir auch darüber reden, dass Geld zwar wichtig, aber nicht alles ist für die Arbeitszufriedenheit von Frauen, um die es im Übrigen schon mal besser bestellt war.
2020 ist es zum ersten Mal so gewesen, dass die Frauen unzufriedener waren als die Männer und jetzt 2025, also in der aktuellsten Studie, haben wir den größten Unterschied zwischen den Geschlechtern.
2020, da war doch was? Die Auflösung gleich hier. Und dann geht's noch auf den Weinberg. Die Winzer in Bernkastel-Kues an der Mosel sind sauer.
Das ist ja eine große Abwertung. Wir sind ja dann gezwungen, ab 1. Januar 26 diese Badstube als Region, also als Großlage zu vermarkten, was zu einem großen finanziellen Nachteil führt.
Was hier los ist, hört ihr ebenfalls in dieser neuen Podcast-Folge SWR 1 Arbeitsplatz. Arm trotz Arbeit, das trifft auch heute noch vor allem auf Frauen zu. Dazu gibt es eine ziemlich krasse Zahl vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Der DGB hat mithilfe der Gehaltsstatistik ausgerechnet, dass mehr als die Hälfte der Frauen, die ein Einkommen haben, sich damit nicht langfristig absichern können. Das heißt, laut Studie kommt die Mehrheit der erwerbstätigen Frauen in Deutschland vielleicht über die Runden, hat aber spätestens im Alter ein Problem, oft schon früher, im Fall einer Trennung zum Beispiel und besonders, wenn Kinder da sind. Alleinerziehende Mütter haben das größte Risiko, in finanzieller Abhängigkeit stecken zu bleiben. Zum Weltfrauentag und Equal Pay Day stellen wir zwei von ihnen vor, denen es genau so geht, trotz Ausbildung und Berufserfahrung. Wolfgang Brauer berichtet.
Also mit dem Gehalt, was ich bekomme, müsste ich eigentlich 50 Stunden arbeiten, damit ich leben könnte.
So wie Katrin Heinz, die eigentlich anders heißt, geht es vielen alleinerziehenden Müttern. Bis zur Geburt des ersten Kindes hatte die Mannheimerin eine gute Stelle als Führungskraft im Einzelhandel. Doch nach der Elternzeit
habe ich meine Führungsposition nicht mehr bekommen. Und einen sehr weiten Weg für die Anfahrt für die Arbeit habe ich bekommen. Über eine Stunde mit Kind. Das war nicht möglich. Da habe ich gekündigt.
Arbeitsweg und Arbeitszeit waren mit der Kinderbetreuung nicht vereinbar. So musste die heute 47-Jährige einen deutlich schlechter bezahlten Job in einer Küche annehmen. Ein Teufelskreis begann.
Es ist ein niedriger Job, der gering bezahlt wird. Dann sind sie abhängig vom Staat. Ja, so habe ich mein Leben gelebt, bis mein Kind fast erwachsen ist. Und ich bekomme keinen weiteren neuen Job, trotz guter Ausbildung.
Katrin Heinz hat im Einzelhandel gelernt und ihr Abitur in der Abendschule nachgeholt. Trotzdem verdient sie selbst mit einem Zweitjob in der Altenpflege nicht genug.
Ich kann damit nur meine Miete zahlen. Ich kann mir keinen Strom leisten, ich kann mir kein Telefon dadurch leisten. Wenn ich krank bin, kann ich mir keine Medikamente kaufen gehen. Das funktioniert nicht.
Ähnlich geht es Rebecca Reinhardt aus Bad Kreuznach. Auch sie ist alleinerziehend. Ihre jüngsten Kinder sind 6 und 1,5 Jahre alt. Die Monatsrechnung der 49-Jährigen, ein wackeliges Kartenhaus.
Wohngeld um die 500 Euro, Unterhaltsvorschuss und dann halt noch der Rest Elterngeld, der jetzt wegfällt. Ich weiß, dass ich 600 Euro Miete zahlen muss und ich weiß auch nicht, ob ich mir selbst diese Miete ab nächsten Monat noch leisten kann.
Zum Leben bleiben ihr und den beiden kleinen Kindern gerade mal 300 bis 400 Euro im Monat. Dabei hat Rebecca Reinhardt Maler und Lackiererin sowie Hotelfachfrau gelernt. Außerdem hat sie als Ergotherapeutin gearbeitet. Gerne würde sie wieder zurück ins Arbeitsleben. Nicht nur, um sich wieder mehr leisten zu können.
Ich liebe meine Arbeit und ich denke, das ist auch ein wichtiger Beitrag, den man zur Gemeinschaft oder zur Gesellschaft leistet. So ein Geben und Nehmen. Von daher, ich bin zu Hause mit schlechtem Gewissen. Andererseits, ich habe nicht wirklich Chancen zu arbeiten, da ich von 8 bis 12 einsetzbar bin. Und von diesem geringen Stundenumfang werde ich mir nicht wirklich ein Arbeitseinkommen verdienen können, mit dem ich dann später auch für die Rente einen Beitrag leisten kann, also für meine Rente.
ohne langfristige Existenzsicherung dazustehen. Dieses Problem betrifft Millionen von Frauen in Deutschland. Laut einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB sogar mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Frauen. Katrin Heinz, die alleinerziehende Mutter aus Mannheim, überrascht das nicht.
Weil sie nur Teilzeit arbeiten und sie verdienen nicht genug Geld, um so viel Versicherung für die Rente einzubezahlen. Entweder muss sich die Politik drum kümmern, dass es endlich mal bergauf geht mit den Frauen. Ich persönlich kann selbst nichts daran ändern, außer zu sagen, ich bekomme zu wenig Geld.
Wenn das Gehalt nicht oder gerade so reicht, wie gerade gehört, kann das auf die Motivation schlagen, klar. Aber es gibt noch andere Faktoren, die uns bei der Arbeit zufrieden oder eben unzufrieden machen. Die neueste Studie dazu ist vom Jobnetzwerk Xing, kam gerade erst raus und zeigt, Frauen werden seit ein paar Jahren unzufriedener im Job. Woran liegt das? Das schauen wir uns genauer an mit Christoph Starnecke, Pressesprecher bei Xing. Was ist Frauen das Wichtigste im Job? Vielleicht auch wichtiger als das Geld. Lässt sich das anhand der Studienergebnisse sagen?
Das lässt sich sagen tatsächlich. Also wir erheben diese Studie seit 2012 und vor allen Dingen in den letzten Jahren sehen wir sehr, sehr deutlich, dass das Thema Gehalt, also diese sogenannten harten Faktoren, mittlerweile eigentlich keinen Unterschied mehr machen, ob man jetzt die Frauen oder Männer befragt. Aber es ist so, dass die flexible Arbeit den Frauen deutlich wichtiger ist. Also dort trennen sozusagen die Befragungsergebnisse mehr als 10 Prozentpunkte. Ein klassisches Phänomen, das es bei den Frauen am wichtigsten ist bei der Wahl ihres potenziellen Arbeitgebers.
Und begründet sich dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern durch die Rollenverteilung in den Familien? Also, dass die Mütter nach wie vor stärker auf Vereinbarkeit angewiesen sind? Oder gibt es da auch noch andere Gründe, die was mit dem Geschlecht zu tun haben?
Also zum einen wissen wir auch nicht nur durch unsere Studie, sondern insgesamt, dass Frauen deutlich häufiger in Teilzeit arbeiten in Deutschland. Da kann man schon einen Bezug sehen zu dem Thema des Wunsches nach flexibler Arbeit. Es ist allerdings so, dass bei dem ganzen Thema Führungsverhalten in der Tendenz Frauen das Ganze wichtiger ist als Männern. Und außerdem, dass die Wechselbereitschaft, nämlich überhaupt den Wunsch, den Arbeitgeber zu wechseln, eine Sache ist, die sich in den letzten Jahren deutlich angeglichen hat. Und da liegen Frauen und Männer mittlerweile mit 37 bzw. 36% nahezu gleich auf.
Frühere Studien kamen häufig zum Ergebnis, dass Frauen sogar trotz Gehaltsgefälle zufriedener im Job sind insgesamt als Männer. In Ihrer Studie jetzt genau andersrum, was ist da passiert?
In der Langzeitbetrachtung sieht man ein Muster in unseren Daten jetzt. Man muss ja auch immer bedenken, wie gefragt wird in diesen Studien. Beispielsweise war es so, dass 2012 21% der befragten Männer unzufrieden waren und 14% der Frauen. Also ein deutlicher Unterschied, wie Sie eingangs sagten. Und mit 2020, also sozusagen dem ersten Corona-Jahr, ist es zum ersten Mal so gewesen, dass die Frauen unzufriedener waren als die Männer. Und jetzt 2025, also in der aktuellsten Studie, haben wir den größten Unterschied zwischen den Geschlechtern mit 20% Unzufriedenheit bei den Frauen und 12% bei den Männern.
Und wie lässt sich dieser Einbruch in der Corona-Zeit erklären? Hat das auch damit zu tun, dass in dieser Zeit die Belastung, Sorgearbeit mit Erwerbsarbeit eben zu kombinieren durch die geschlossenen Betreuungseinrichtungen besonders groß waren und davon auch überdurchschnittlich Frauen betroffen waren und dadurch die Freude an der Arbeit gelitten hat?
Das ist sicherlich ein Erklärungsmuster, was man da zur Rate ziehen kann, denn jede Person für sich wird sicherlich auch erkennen, dass berufliches und privates, auch gerade emotional, was Stress oder Belastung betrifft, sich dann auch nicht mehr so einfach voneinander trennen lässt. Beispielsweise gibt es aus dem Januar 2025 von der Bertelsmann Stiftung eine Studie gerade zum Thema Vereinbarkeit. Und dort wird sehr deutlich, dass natürlich auch in einer Gemengelage dieser sogenannten Stapelkrisen, also seit dieser Pandemie und all dem, was um uns herum passiert, die Belastung sich so hoch zu schaukeln droht. Und wir ja auch wirklich sehen, dass es bei dem Verhältnis von Care-Arbeit und Erwerbsarbeit wir immer noch sozusagen die Frauen haben, die salopp formuliert mehr Bälle in der Luft halten müssen, sodass sich dadurch auch erklären lassen könnte, dass die Unzufriedenheit am Arbeitsplatz sich ebenfalls nach oben geschaukelt hat.
Und dazu kommt ja, dass das, was für viele eine Art Glück im Unglück war in der Corona-Zeit, dass die Homeoffice-Möglichkeiten größer wurden, dass das ja gerade wieder zurückgedreht wird von vielen Unternehmen. Rechnen Sie damit, dass in der nächsten Studie die Unzufriedenheit der Frauen, die auf Flexibilität großen Wert legen, dann weiter zunehmen dürfte?
Das ist durchaus eine Situation, mit der man rechnen kann. Denn tatsächlich sehen wir in unseren Studienergebnissen, dass mehr Frauen die Möglichkeit haben, mit in Remote-Situationen zu arbeiten. Wenn diese Situation dann nicht mehr gegeben ist, beziehungsweise diese Situation zurückgedreht wird, dann kann der Punkt des flexiblen Arbeits natürlich auch ins Hintertreffen geraten. Und weil wir wissen, dass es Frauen sehr, sehr wichtig ist, eben weil sie so viele Bälle in der Luft halten müssen, ist davon auszugehen, dass sich die Unzufriedenheit weiter steigert.
Ich versuche mal noch eine andere Perspektive reinzubringen, ja. Nämlich ist diese Verschlechterung der Zufriedenheit auf den ersten Blick vielleicht eine Verbesserung auf den zweiten Blick, weil sie besagt, dass sich das Standing von Frauen auf dem Arbeitsmarkt stetig verbessert und sie deshalb entsprechend mehr erwarten und fordern und folglich auch schneller enttäuscht sind?
Mit Sicherheit ist natürlich Anspruch und Realität etwas, was sozusagen auch relativ ist oder eine sogenannte gefühlte Realität ist. Denn das wissen wir auch alle, wenn man eine gute Situation vorfindet und die dann sich verändert zum Schlechten, dass man enttäuscht ist. Was man sieht, es kann natürlich auch wirklich sein, dass ökonomische Faktoren noch eine Rolle spielen. Wir haben ja auch diese große Diskussion um den Gender Pay Gap beispielsweise, der sich einerseits zwar minimal geschlossen hat, aber noch bei weitem nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit verspricht, dass wir natürlich eine Situation haben, dass diese harten Faktoren wie beispielsweise Gehalt den Frauen immer wichtiger geworden ist. Und wir haben auch, wie gesagt, ökonomische Zwänge, dass Frauen überdurchschnittlich stark Angst davor haben, von Altersarmut bedroht zu sein. Das ist natürlich so ein weiteres Thema neben dieser Situation des flexiblen Arbeitens oder auch des Handelns von Privatem und Beruflichem, was dazu führen kann, dass die Enttäuschung steigt, obwohl sich in gewissen Branchen in der Tendenz etwas getan hat, aber bei weitem ja noch nicht so, dass man von gleichem Lohn für gleiche Arbeit sprechen kann.
Was heißt denn all das, was wir jetzt besprochen haben, für Arbeitgeber, für Führungskräfte? Was könnten die aus dieser Studie mitnehmen, um sich für möglichst viele wechselwillige Frauen, denn um die geht es ja heute, attraktiv zu machen?
Wenn Arbeitgeber darauf erpicht sind, natürlich die besten Leute für sich zu gewinnen, dann müssen sie natürlich auch verstehen, welche Dinge diesen Menschen, in dem Fall den Frauen, wichtig sind. Und wenn sie wissen, dass neben einer Lohngerechtigkeit beispielsweise adäquates Führungsverhalten oder auch flexible Arbeitszeitmodelle für sie wichtig sind, sind das Dinge, an denen die Arbeitgeber selber arbeiten können. Das haben sie selber in der Hand. Da müssen sie nicht auf die Politik zeigen oder schauen, sondern das können sie selber gestalten, um damit die Attraktivität, ihr sogenanntes Employer Branding, zu verbessern.
Christoph Starnecke ist Pressesprecher beim Jobnetzwerk Xing und beschäftigt sich seit Jahren mit den Studienergebnissen in Sachen Arbeitszufriedenheit, die bei Frauen seit Corona abnimmt. Dass ein Job nicht passt, merkt man ja oft recht schnell. Und wenn er gar nicht passt, will man unter Umständen so schnell wie möglich wieder weg. Und es stellt sich die Frage, in welchen Fällen ist es okay, noch vor Ablauf der Kündigungsfrist zu gehen?
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Das fragt sich auch Silvia. Sie hat vor einigen Monaten auf einer neuen Vollzeitstelle angefangen. Ihr Arbeitgeber sagte damals, dass er seine Arbeitsverträge aktuell durch einen Rechtsanwalt überarbeiten lasse. Nur bis heute hat Silvia keinen schriftlichen Arbeitsvertrag. Im Bewerbungsgespräch haben wir über Gehalt, Weihnachtsgeld, Urlaub und Gleitzeit gesprochen, schreibt sie. Nicht über eine Probezeit. Jetzt will Silvia zu einer anderen Stelle wechseln und fragt Arbeitsrechtlerin Julia Englert, wie ist es in diesem Fall mit der Kündigungsfrist? Kann ich das Unternehmen vor Ablauf der Frist verlassen?
Grundsätzlich kann man ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist nur aus wichtigem Grund kündigen. Das gilt sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. Die Voraussetzungen sind in diesem Fall, dass sich der Arbeitgeber pflichtwidrig verhält. Hier hat der Arbeitgeber Ihnen den Arbeitsvertrag nicht vorgelegt, aber Sie sind ja schon beschäftigt. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass Sie ordnungsgemäß bezahlt worden sind. Alleine die Nichtvorlage des Arbeitsvertrages ist aus meiner Sicht kein wichtiger Grund, der tatsächlich das Kündigen ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist rechtfertigen würde. Das heißt, Sie müssen jetzt tatsächlich die gesetzlichen Fristen beachten. Wenn nichts besprochen worden ist und es keine Probezeitvereinbarung gibt, dann sind es 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende, je nachdem, was früher ist. Kündigen Sie jetzt trotzdem außerordentlich, laufen Sie Gefahr, dass Sie Schadensersatz zahlen müssen, wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, dass ihm ein Schaden dadurch entstanden ist, dass Sie von heute auf morgen die Arbeit verlassen haben.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Die Mosel in Rheinland-Pfalz ist gerade im Frühjahr ein wundervolles Ausflugs- oder Urlaubsziel und eine der Weinregionen Deutschlands. Und unter den Moselweinen ist die Bernkasteler Badstube eine der bekanntesten Lagen. Aber durch ein neues Gesetz darf dieser Name ab dem kommenden Jahr nicht mehr so auf der Flasche stehen. Zum großen Ärger der Winzer aus Bernkastel-Kues. Sie befürchten, dass ihre Weinlage vor allem von Kunden im Ausland nicht mehr erkannt und entsprechend weniger gekauft wird. Die ganze Geschichte von SWR1-Reporter Christian Altmaier.
Die Weinberge zwischen Bernkastel und Krach an der Mittelmosel sind unter dem Namen Badstube bekannt. Und das seit dem Mittelalter, als es dort noch eine heiße Quelle gab. Heute ist die Badstube aber vor allem Weinkennern ein Begriff, und zwar international, wie der Winzer Ernst Losen aus Bernkastel-Kues erzählt.
Ich war mal in dem ältesten Restaurant Amerikas, Antoine's, das ist in New Orleans, und der Sommelier hatte eine alte Weinkarte gefunden, oben im Speicher, und da war schon 1921er Bernkasteler Badstube auf der Liste.
Doch diesen guten Namen sehen Losen und seine Kollegen in Gefahr. Denn mit dem neuen Weinbezeichnungsrecht wird ein Herkunftsprinzip eingeführt. Für die Qualität deutscher Weine wird dann entscheidend sein, wie eng sich das Anbaugebiet eingrenzen lässt. Besonders hochwertig wären demnach Weine aus sogenannten Einzellagen. Ein Beispiel dafür ist der Bernkasteler Doktor, der nur aus wenigen Hektar oberhalb der Stadt besteht. Bei der Bernkasteler Badstube hingegen handelt es sich rechtlich gesehen um eine sogenannte Großlage. Das heißt, die Winzer müssten künftig Region Badstube auf ihre Flaschen drucken.
Das ist ja eine große Abwertung. Wir sind ja dann gezwungen, ab 1. Januar 26 diese Badstube als Region, also als Großlage zu vermarkten, was zu einem großen finanziellen Nachteil führt.
Für ihn ist die Badstube aber nur formal eine Großlage. Denn sie wird seit Jahren nicht als solche vermarktet, weil sie nur 50 Hektar groß ist und komplett in Bernkastel liegt. Die Winzer würden aus der Badstube daher gerne auch offiziell eine Einzellage machen. Einen entsprechenden Antrag will das Landwirtschaftsministerium aber erstmal nicht bearbeiten. Unverständlich für Losen.
Alle 40 Winzer, die hier beteiligt sind, haben unterschrieben und sind sich einig. Wir verstehen das nicht. Wo ist das Problem?
Das Problem aus Sicht des Ministeriums ist ein weiterer Rechtsstreit, der derzeit am Oberverwaltungsgericht Koblenz läuft. Hier klagt die Stadt Zell an der Mosel ebenfalls, um die 160 Jahre alte Marke ihrer berühmten Weinlage zu schützen. Denn die dürfte ab 2026 nicht mehr Zeller Schwarze Katz heißen, sondern Region Schwarze Katz. Bürokratischer Irrsinn, findet Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpken.
Es wird im Ausland niemand nachvollziehen können, dass der neue Name das alte Produkt darstellt. Es wird mit Sicherheit einen Einbruch im Export geben. Hier muss also gewährleistet sein, dass die eingetragene und europaweit geschützte Marke Zeller Schwarze Katz erhalten bleibt für den Verbraucher.
Diese Verhandlung, die noch in diesem Jahr stattfinden soll, will das Ministerium noch abwarten, bevor es sich mit dem Antrag der Winzer aus Bernkastel-Kues befasst. Doch denen läuft die Zeit davon. Sie müssen Kunden informieren und Etiketten drucken. Die Winzer haben deshalb eine Resolution verabschiedet, um Druck in Mainz aufzubauen. Wenn sie wieder keine Antwort bekommen, bleibt ihnen nur noch die Möglichkeit, vor Gericht zu ziehen.
Es wäre ein gangbarer Weg, eine Entscheidung herbeizuführen über eine Klage.
Im Streit um die Weinbezeichnung Bernkasteler Badstube kann es noch dauern bis zur finalen Entscheidung. Sicher nur eine Woche dauert es bis zur nächsten Folge SWR1 Arbeitsplatz. Alles, was im Job bewegt. Jeden Samstag neu auf swr1.de, in der SWR1 App oder in der ARD Audiothek. Bis dahin, ich bin Laura Koppenhöfer und sag tschüss.
Eins gehört. SWR1.